Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Genug gefastet, auf dieses Buch habe ich gewartet, weil ich sag's gleich, ich bin eine ganz, ganz schlechte Fasterin. Ich bin dran gescheitert, ich kann das nicht. Und jetzt ist es endlich schwarz auf weiß. Aber vorher möchte ich mal von euch wissen, ich muss es ausnutzen, wenn Publikum da ist, wie es euch geht. Wer von euch hat schon mal in irgendeiner Form eine Fastenkur gemacht, eine Diät ausprobiert, also irgendeine Berührung mit dem Fasten oder Verzichten auf Essen gehabt? Also es zeigen viele auf, aber am höchsten hat jetzt mein Gegenüber aufgezeigt.
Ich sitze auch höher, glaube ich.
Sie hat wirklich schon viel Erfahrung mit sämtlichen Diäten, mit Fasten, mit Kalorienzählen, bis sie irgendwann beschlossen hat, es ist Schluss mit dem Fasten. Holly Wilkinson, Autorin des Buches Genug gefastet, ich sage jetzt mal die Ernährungsexpertin in Österreich. Viele werden sie kennen von Puls 4 und heute hier bei uns. Vielen, vielen Dank fürs Kommen.
Ja, wenn du es so aussprichst, ist es für mich immer noch total irgendwie realitätsfern, ja, mich so vorzustellen. Aber ich freue mich total und ich freue mich voll in Linz zu sein. Das letzte Mal war ich hier für Dreharbeiten für die Staffel 3. Ja, wir haben wieder Kandidaten gehabt. Und das ist so ein schönes Lokal. Das ist wirklich toll.
Das können wir alle bestätigen, oder? Ja. Hier im Kulinario. Ja, und heute reden wir darüber, wie man ein genussvolles Essen ohne toxische Diäten haben kann. Mhm. Und wie immer beginnen wir mal mit so einem, wir nennen das Health-Check, wo ich so ganz kurze Wordrap-Fragen für dich habe. Die Holly hat keine Ahnung, was sie sich heute
fragt. Ich habe mich nicht vorbereitet. Also, das mache ich fast nie.
Ganz spontan, genau.
Der Health-Check.
Du kennst es sicher, dieses What I Eat in a Day.
Ja.
Wir haben gerade über Instagram und so weiter gesprochen, was es eigentlich mit unserem Essverhalten macht. Kannst du mal so ein ganz kurzes What I Eat in a Day machen?
Ach so, was ich
von
so?
Dir.
Oh je. Dann nehme ich lieber den Jahresdurchschnitt, weil mein November war wild. What I Eat in a Day. Also ich bin jetzt keine frühe Frühstückerin, weil ich gerne ausschlafe. Und ich habe einen Hund, der auch gerne ausschläft, sprich ich habe keinen Grund, um 6 Uhr oder 5 Uhr aufzustehen. Also mein What I Eat in a Day ist, wenn alles glatt läuft, so wie ich mir das vorstelle, ist am liebsten eine Eierspeis mit Gemüse, Avocado, ein gutes Brot, viel Butter, wir haben auch gerade drüber geredet, ein riesen Butterfan und Kaffee. Ich liebe Kaffee. Also ich bin ein Riesenfan von bekannten Frühstück. Dann am Vormittag gibt es meistens irgendeinen Snack. Entweder es ist was Süßes, wenn ich danach ins Training gehe. Also ich nasch jeden Tag sehr, sehr gerne. Und wenn ich schon weiß, ich gehe zum Sport, dann ist das Ritual davor. Oder es ist, was halt gerade daheim herumliegt, an Obst. Mittags esse ich am liebsten leicht, weil ich danach gerne noch ein bisschen fokussiert und konzentriert sein möchte. Sei es im Sommer ist es eher Richtung Salate oder jetzt hat es eher Suppen, eine schnelle Wokpfanne mit Gemüse. Und am Abend mache ich oft das, was viele für falsch halten. Esse ich gerne kohlenhydratreich, also sei es Pasta-Gerichte am liebsten, so Nudelpfannen, das ist mein Lieblingsessen. Oder halt das, was ich im Laufe des Tages noch benötige. Das wäre so, ja. Und dann gibt's manchmal am Abend ein Gin Tonic oder ein Gläschen Rotwein. Nicht jeden Tag, aber ich will transparent sein.
Die Bar schaut schon. Bereitet sich schon vor. Also du wirst halt einige Mythen auf den Kopf stellen. Das fällt mir schon auf. Aber jetzt gehen wir noch kurz den Wordrap durch. Deine Waage und du, welche Beziehung führt ihr?
Ich habe keine Waage.
Also keine Beziehung.
Ja.
Der beste Ratschlag, den du je zur Ernährung bekommen hast?
Hör auf, das alles so zu zerdenken. Stop overthinking, ja.
Schokolade oder Gummibärli?
Schokolade.
Eindeutig. Was machst du, wenn du mal zu viel gegessen hast?
Das ist eine gute Frage, weil das ist schon lange nicht passiert und vielleicht kommen wir dazu, ein bisschen darüber zu reden, wie man das Überessen quasi angehen kann. Wenn ich zu viel gegessen habe, dann frage ich mich manchmal so, warum das so war. Habe ich vielleicht unachtsam oder zu schnell gegessen? Habe ich die Stunden davor versäumt, regelmäßig zu essen? War ich davor gestresst? Aber am Ende des Tages denke ich immer, jo mei, dann schaue ich, dass ich beim nächsten Mal ein bisschen bewusster und langsamer esse. Aber in der Regel passiert es nicht mehr so oft. An Feiertagen, es ist dann Weihnachten, steht auch vor der Tür, kann das passieren. Aber da ist es mir dann wirklich wurscht, weil das ist nichts, was man jeden Tag macht.
Holly, versuche mal zurückzureisen in die Zeit, als du 15 warst. Was würdest du denn der 15-jährigen Holly, die, glaube ich, zum ersten Mal eine Diät gemacht hat, heute gerne sagen?
Also man muss so sagen, dass mein 15. Lebensjahr eine Katastrophe war, weil das, ja, kurz noch, also im Prinzip, ich bin 15 geworden und 3 Monate später ist meine Mutter gestorben und da hat sich mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Im Prinzip würde ich es sagen, du, alles wird gut. Und alles wird gut war damals auch mein Mantra, als ich dachte, meine Welt geht unter. Und das würde ich ihr genauso heute sagen, es wird wirklich alles gut. Ja. Und dein Aussehen und diese Diäten, wie gut du bei den Jungs ankommst, ist einfach, hat nichts mit deinem Selbstwert zu tun und wie viel du später inspirieren wirst.
Der Weg zu dieser Erkenntnis war ein langer, ein harter. Das beschreibst du sehr, sehr lebendig in deinem Buch. Also es ist wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Hat mir total abgeholt. Wirklich gratuliere. Also nochmal zur Erinnerung, das Buch gibt's auch nachher noch zu kaufen und von dir zu signieren. Was war denn dann so dein persönlicher genug gefastet Moment, wo du gemerkt hast, du möchtest jetzt aufhören mit diesen Diäten, die du alle probiert hast, mit dem rigorosen Kalorienzählen?
Ich meine, es waren 2 Momente. Der prägnanteste Moment war mit Anfang 20, so mit 23, glaube ich, oder 22. Ich war dann schon ungefähr 2 Jahre in Wien. Und ich habe studiert, ich habe Ernährungswissenschaften studiert und war einfach todesunglücklich mit allem. Ich habe mich verglichen, ich war sehr unsicher in meinem Körper. Ich war allein in Wien, ich hatte kein Geld, es war alles neu und es gab auch irgendwelche Geschichten mit Boyfriends, die mich fertig gemacht haben. Und habe mich so oft kasteit und dann gab es eine Phase, wo ich dann auch regelmäßig erbrochen habe. Also ich habe einfach, also es war eine schöne ausgewachsene Essstörung. Und irgendwann habe ich mir im Spiegel angeschaut und gesagt, das was ist denn das? Du wolltest nach Wien kommen, um dein Leben neu aufzustellen, um auch einfach Frieden mit dir zu schließen, mit diesem Vergleichen, diesem Druck, den ich in meiner Jugend aufgebaut hatte. Und ich habe im Kampfsport angefangen. Ich habe Kampfsport angefangen, als ich 5 Jahre alt war und dann bis ich 15, 16 Jahre und dann wieder in Wien. Und wie ich da wieder diese Verbindung zum Körper gefunden habe und dieses Kraftvolle gespürt habe und vor allem verstanden habe, um diesen Sport gescheit auszuüben, muss ich Energie haben, muss ich mich gescheit versorgen wie eine Athletin. Und da war irgendwo der Klick, wo ich mir dachte, es ist scheißegal, du isst jetzt am Abend einfach deine Kohlenhydrate, du brauchst es und verlass dich einfach drauf, du schaust, dass du gut erholt bist, regeneriert bist und besser in deinem Lieblingssport wirst. Und das hat dann Schritt für Schritt viele Knöpfe aufgemacht und ich habe mich immer mehr damit befasst, man wird älter, man spricht offener drüber. Und der zweite Punkt, das hat auch mit dem Kampfsport zu tun. Ich habe bis Covid hier in vollem Gange war, auch gekämpft. Also mein letzter Kickbox-Kampf war im Februar 2020 in Irland. Und für alle, die sich nicht auskennen, Kampfsport ist ein Gewichtsklassensport und du wirst halt in verschiedene Gewichtsklassen eingeordnet. Und damit du da antreten kannst, musst du halt diese Abwaage, dieses Gewicht haben. Und ich musste dann quasi nach all den Jahren, wo eigentlich wieder alles entspannt war, mich wieder regelmäßig abwiegen und zum Teil einfach schauen, dass ich nicht zu viel Wasser ziehe für die Wettkämpfe. Und da sind dann sehr viele alten Diätgedanken und Glaubenssätze von früher wieder hochgekommen. Dafür bin ich dankbar, denn solche Sachen kommen ja immer wieder, um sie konkret zu behandeln und anzugehen, damit man sie aus dem Weg schafft. Aber das war dann einfach so, hey, meine Lebensqualität ist das Wertvollste, was ich habe. Ich bin hier, um Spaß zu haben, um zu genießen. Ich liebe Essen. Ich liebe es, wenn mein Körper kraftvoll ist. Und habe mich dann einfach auch bewusst mit Menschen umgeben, die nicht oberflächlich sind, die nicht ständig über Diäten reden, die gut über sich reden. Ich hatte wertschätzende Boyfriends und so waren es viele Faktoren, die mich da rausgetragen haben.
Mit genug gefastet meinst du ja nicht, dass eine Fastenkur an sich schlecht ist. Da gibt es ja auch heilsame Erfahrungen. Ja. Sondern du meinst den Diätwahnsinn und schreibst auch im Buch von Angstmarketing in der Diätindustrie. Mhm. Kannst du uns ein konkretes Beispiel geben, wie wir manipuliert werden und vor allem, wie wir das dann vielleicht auch durchschauen können?
Ja, also man muss einfach bedenken, dass die Wellness- und Beauty-Branche, und da fallen diese ganzen Abnehmgeschichten einfach auch drunter, ein Multimilliarden-Business sind. Also wir, also die Unsicherheiten von Menschen, vor allem von Frauen, sind halt der Grund, warum diese Branche so getragen wird finanziell. Und es wird einfach mit Unsicherheiten bewusst gearbeitet. Es werden Probleme erschaffen, die keine sind. Bestes Beispiel, Zellulite. Ist eine ganz normale Hautbeschaffenheit, die HBA. Und da wird uns quasi verkauft, dass irgendwas mit uns nicht stimmt, dass es eine Hauterkrankung ist oder dass man entgiften muss oder dass es schier ist, wie auch immer, obwohl es einfach normales weibliches Fettgewebe ist. Oder durch Social Media, Zeitschriften. Ich meine, ich bin noch die Generation ohne Social Media in meiner Jugend. Das heißt Filme oder Frauenmagazine, auch Männermagazine. Men's Health zum Beispiel, wird man immer mit diesen verzogenen Schönheitsidealen konfrontiert. Und damit wird gearbeitet. Jedem Cover steht Sixpack in 3 Wochen oder jetzt noch schnell 12 Kilo bis zum Sommerurlaub abnehmen. Es dreht sich immer nur um dieses, was man quasi haben muss oder nicht mehr haben darf. Und wie kann man das durchschauen? Also man muss sich halt wirklich auf das Wesentliche zurückbesinnen. Und wenn man eine gewisse Unsicherheit und Angst verspürt, mit dieser Angst wird bewusst gearbeitet. Und man muss sich halt echt fragen, was bringt es mir, die schlankste Leiche am Friedhof zu sein?
Da hast du da natürlich absolut recht. Und vielleicht noch ganz kurz dazwischen, weil du Magazine angesprochen hast, die das quasi, die uns da negativ beeinflussen. Es gibt auch Magazine, die das nicht machen. Also jedem würde ich jetzt mal die Mache empfehlen. Ja, okay. Da machen wir das nicht. Man kriegt aber natürlich Tipps nicht nur von Medien, sondern auch im Bekanntenkreis oder man kriegt mit, okay, da ist wieder wer auf einen Trend aufgesprungen und so ein Trend ist auch das Intervallfasten, das ja viele für sehr, auch gesundheitsfördernd empfehlen, aber du sagst nicht für alle.
Nicht für alle.
Was hältst du vom Intervallfasten?
Genau, also man muss es wirklich von allen Seiten mal betrachten. Intervallfasten ist im Prinzip die Idee, dass wir die nächtliche, natürliche Fastenzeit, diese Essenspause, nützen, weil der Körper in dieser Regenerationsphase, wenn wir schlafen, von alleine entgiftet, die Zellregeneration ankurbelt. Die Zellen werden auch einfach verbessert und da wird halt viel herumgetan. Und wenn der Körper, das nennt man die Autophagie, das ist ein Aufräumprozess unserer Zellen und wenn das gestört ist, können zum Beispiel auch vermehrt Krebszellen entstehen, ja? Und andere Defekte in der Zellteilung. Und diese Nachtruhe, in der Regel sollten wir alle zwischen 7 und 10 Stunden schlafen, Frauen tendenziell am hinteren, höheren Spektrum, ist ausreichend. Das Intervallfasten wurde dann quasi geboren mit der Idee, ja, abnehmen ist ein Riesentrend, also lassen wir einfach eine Mahlzeit weg und lassen es wissenschaftlich ausschauen. Es gibt Menschen, die fahren mit einer längeren Essenspause nachts sehr gut. Ich bin zum Beispiel keine frühe Frühstückerin, das interessiert mich nicht. Ich habe da keinen riesen Appetit in der Früh, deswegen gibt es dann die erste Mahlzeit erst gegen 9 zum Beispiel. Ja. Warum ist es so beliebt? Wenn man zu den Menschen gehört, die zwischen zum Beispiel 19 und 22 Uhr viel naschen und sehr spät essen und eher unachtsam Alkohol trinken, dann kommt dann natürlich sehr viel Energie, Fett, Kalorien, Zucker zusammen, die eventuell über den Tagesbedarf drüber gehen könnten. Und das sind alles so Sachen, die die Nachtruhe beeinflussen, unabhängig vom Gewicht. So, und somit, also kurz erklärt, was es da geht, wenn ich irgendwo eine Mahlzeit langfristig weglasse, dann wird das was verändern. Ja, die Frage ist, wie ist es nachhaltig und um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen. Männer und Frauen sind sehr, sehr unterschiedlich. Ja, man sagt ja, Frauen kommen von der Venus, Männer vom Mars. Ich finde, das stimmt auch. In vielerlei Hinsicht. Wir Frauen haben ein sehr, sehr komplexes hormonelles System, das auch sehr eng mit unserer Schilddrüse gekoppelt ist, mit unserer Bauchspeicheldrüse. Und das ist einfach viel, viel empfindlicher als beispielsweise der 24-Stunden-Rhythmus eines Mannes. Wir haben einen 28-Tage-Rhythmus und auch Frauen nach der Menopause haben ein anderes Hormonniveau wie Männer. Also wir sind ja nicht ab 50 wie, hormonell wie ein Mann. Das ist einfach nicht so. Ja? Und der weibliche Körper reagiert extrem empfindlich auf Stress. Und lange erzwungene Essenspausen, wo dann zum Teil, und das geht, sehe ich dann bei vielen Kandidaten, die das machen, wichtige, unentbehrliche Nährstoffe fehlen, Mineralien, Antioxidantien, Vitamine, Protein, gesunde Fette, Ballaststoffe, führen im Körper zu einem starken Stress, Cortisolanstieg, was auch übrigens das Bauchfett erst recht wachsen lässt. Und das ist ja das, was man langfristig vermeiden will, weil es einfach auch wirklich gefährlich ist. Und somit macht man sich den Stoffwechsel tatsächlich kaputt. Ja. Also Kalorien einsparen ist halt nicht einmal die halbe Miete. Und das muss man verstehen. Und für Frauen, gerade im reproduktiven Alter, kann es die Fruchtbarkeit negativ beeinflussen. Wir kriegen Haarausfall. Die Zyklusbeschwerden können noch stärker sein. Und abgesehen davon, man dämonisiert ja automatisch mit so einem Ernährungskonzept plötzlich ganz normale Sachen. Dann ist plötzlich das Frühstück schlecht oder das Abendessen ist schlecht. Also,
und oft ist auch nicht nur die Frage, wann soll ich essen, sondern auch, was soll ich essen? Mhm. Und da gibt's ja auch die Möglichkeit, dass man so einen Unverträglichkeitstest macht. Und wenn man den dann macht, kriegt man eine Liste an Lebensmitteln,
genau,
die man nicht essen sollte. Du sagst, diese Tests seien irreführend. In welche Irre führen die uns denn?
Genau, es gibt Antigentests. Die kriegt man oft in Labore und so weiter. Und das ist auch schon längst bekannt, dass diese Tests unaussagekräftig sind. Vielleicht habt ihr das schon mal gemacht. Da macht man einen Bluttest und dann hat man quasi anhand von einer Ampel in grün, gelb und rot, was man alles essen darf. Wer hat das schon mal gemacht? Ja, also das wird immer wieder gemacht. Und das gibt halt nur Aussage über, wie hoch die Frequenz von gewissen Lebensmitteln in deiner Ernährung ist, also wie dein Körper jetzt gerade auf diese Antigene anspringt. Da wird man dann auf eine Diät gesetzt für ein paar Monate, wo man dann nur die grünen Sachen essen darf und dann schleicht man langsam die gelben Lebensmittel ein. Am besten man lässt die roten Sachen weg. Das ist einfach nur die halbe Wahrheit. Also das, man hat immer wieder mal Phasen, wo man gewisse Dinge besser oder schlechter verträgt, wo man auch gewisse Dinge vermehrt braucht, ja. Und je besser man mit dem Körper verbunden ist, desto klarere Signale kriegt man vom Körper, was einem gerade gut tut und was nicht. Und mir fehlt da bei diesen Tests doch einfach eine klare Anwendung für den Alltag. Ja, und dann heißt es mir, ja, halten Sie sich an die Liste. Ja, wunderbar. Und dann entwickelt man eine langfristige Angst gegenüber Lebensmitteln, wo es echt nicht notwendig wäre. Also, wenn man Lebensmittelunverträglichkeiten austesten möchte, da kann man sich natürlich anschauen, Laktose und Fructose, das sind in der Regel Atemtests. Es gibt natürlich konkrete Allergietests. Wer hat eine Allergie? Allergien sind nicht lustig. Und wenn man ein Allergen erwischt, dann ist es eine absolute Katastrophe. Das ist dann nicht, ein bisschen Bauchweh. Eine Allergie ist schlimm. Und wenn man sich Sorgen macht wegen Weizen oder Gluten, gibt es dafür auch Darmbiopsien. Also mit dem Blutbild muss man aufpassen, in der Regel wird da mehr, ja, einfach ein teurer Test. Ja, es bringt euch nicht so viel.
Und dann gibt es noch das Thema Kalorienzählen. Hast du eigentlich eine Idee, wie viele Kalorien wir jetzt bei unserer Vorspeise zu uns genommen haben?
I couldn't care less. keine Ahnung, es ist auch wurscht.
Es ist wurscht, aber für viele ist Kalorienzählen irgendwie ein bisschen eine Sicherheit oder gibt
absolut
Halt. Aber du sagst, es ist ein verharmlostes Werkzeug. Warum?
Es ist grundsätzlich nie verkehrt, sich mit gewissen Basics auseinanderzusetzen. Es ist wichtig, dass wir früher oder später wissen, was sind Kohlenhydrate, was sind Ballaststoffe, was sind Fette, was sind die unterschiedlichen Fettsäuren, wo ist Eiweiß drinnen, ja? Was ist freier Zucker, was ist Fruchtzucker? Das sind so Basics. Es schadet einfach nicht. Also ich setze das voraus, gerade weil man auch als Konsument ja ganz oft verarscht wird. Deswegen ist es ganz gut zu wissen, was bedeuten diese Begriffe. Gerade weil ja auch auf Lebensmitteln viel drauf geschrieben wird. Es ist nicht verkehrt zu wissen ungefähr, ja, 1 Gramm Eiweiß oder Kohlenhydrat, der hat 4 Kalorien. 9 Kalorien hat 1 Gramm Fett. Ja, Alkohol hat pro 1 Gramm 7 Kalorien. Es ist nicht verkehrt, das zu wissen. Und es ist auch einmal ganz gut, sich immer mit den Nährwerttabellen und so weiter auseinanderzusetzen. Und es ist auch ganz gut zu wissen, was ein durchschnittlicher Erwachsener braucht. Aber wir haben jeden Tag einen anderen Energiebedarf, weil wir uns jeden Tag anders bewegen. Frauen im reproduzierbaren Alter haben auch im Laufe eines Zyklus einen anderen Kalorienverbrauch. In der zweiten Zyklushälfte verbrenne ich im Schnitt zwischen 200 und 300 Kalorien am Tag mehr. Nur durchs Existieren. Ja?
Also alle freuen sich gerade, die gerade in der zweiten Zyklushälfte sind. Bestellen wir noch was nach.
Wir brauchen in der Zeit übrigens mehr Schlaf und mehr Essen, ja, und mehr Ruhe. Da sind Stresshormone, sind da viel, viel empfindlicher, weswegen auch Heißhungerattacken generell vorprogrammiert sind. Deswegen macht es auch keinen Sinn, durchgehend dieselbe Kalorienmenge zu essen. Es ist für einen Einstieg, kann man das machen. Ich empfehle das immer aber mit einer Fachkraft oder das zumindest mit Gleichgesinnten oder Leuten, die sich auskennen, ein bisschen auszutauschen. Man muss ja nicht immer gleich für alles Geld ausgeben. Aber langfristig beobachte ich und meine Kolleginnen und Kollegen, dass man basierend auf die Kalorien Lebensmittel in gut und schlecht einteilt. Findet ihr das sinnvoll? Na. Und da ist halt der Fehler für mich, weil wir lernen nicht den richtigen Umgang und es gibt viele tolle Strategien, um die richtige Portionsgröße für uns zu finden, ne? Und dafür müssen wir keine Küchenwaage verwenden. Also wir brauchen Hausverstand, wir brauchen ein gutes Umgehen mit unseren Gefühlen, wir müssen lernen, unsere Emotionen auf viele Arten zu bewältigen und nicht durch Essen, Alkohol oder sonstige Ablenkungen und zu verstehen, wie Hunger und Sättigung entsteht. Und das kriegt man ohne Kalorienzählen hin.
Manche nutzen auch gerne Shakes, die eine Mahlzeit ersetzen. Da weiß man dann ganz genau, wie viele Kalorien man zu sich nimmt. Proteinpulver, Abnehmen, Drinks. Mhm. Die versprechen natürlich eine schnelle Lösung. Aber was ist da vielleicht das Problem hinter diesen Produkten?
Wiederum, also wenn man Shakes, nimmt man ja kurz- und mittelfristig maximal, um ein Zielgewicht zu erreichen. Die Shakes bringen einem kein verbessertes, entspanntes Essverhalten bei. Sie bringen einem nicht bei, wie man eine ausgewogene Mahlzeit gestaltet. Und ich weiß nicht, wer will bis ans Lebensende eine Mahlzeit am Tag durch einen Shake ersetzen? Ich meine, das ist halt das Nächste. Es ist nicht nachhaltig. Also es ist, man muss eine Ernährungsumstellung sollte immer etwas sein, bei dem man sich vorstellen kann, das bis ans Lebensende so ungefähr machen zu können. Aber ich würde es nicht sagen, Proteinshakes sind per se schlecht. Heute, mein Frühstück bestand aus einem fetten Stück Bananenbrot und einem Proteinshake, weil ich einen Stress hatte. Und bevor ich nichts esse oder nur das Bananenbrot, mache ich mir schnell einen Proteinshake dazu, damit mein Blutzuckerspiegel stabiler bleibt. Ich habe einen hohen Proteinbedarf als Sportlerin und generell als Mensch. Ihr habt alle einen hohen Proteinbedarf. Da kann man das schon verwenden. Aber so dieser Shake-Ersatz für eine Mahlzeit bringt euch ja nichts bei. Der Grund für einen gewissen Status quo, Wohlbefinden, Gesundheit, wie auch immer ihr gerade beieinander seid, die Shakes richten das ja nicht. Es geht ja nicht um die Ursache und das ist das Problem.
Intuitives Essen, du hast das schon angesprochen, das ist quasi das Ziel, das wir erreichen möchten, aber es klingt einfacher, als es ist. Das ist schon ein weiter Weg, bis man dorthin kommt. Was sind die ersten Schritte dorthin?
Erstens einmal offen dafür sein, also intuitive Ernährung wird oft falsch verstanden. Viele glauben, ah, intuitives Essen, genau, ich kann einfach immer alles essen, was ich will. Nein, intuitives Essen ist nicht impulsives Essen. Das ist ein Unterschied, ja. Von meinen Emotionen ausgehend immer essen, würde ich die ganze Zeit Gin Tonic und Chips, so. Aber da muss man schon verstehen, intuitiv bedeutet, dass ich quasi wieder lerne, meine körpereigenen echten Signale zu verstehen und mich wieder mit meinem Körper verbinden. Und das ist immer der erste Schritt. Wir sind alle sehr quasi entkoppelt von unserem Körper. Wir sind sehr viel alle im Kopf. Wir verbinden uns nicht oft genug mit unserem Körper. Und es gibt viele Achtsamkeitsübungen, Körperarbeit, auch so Sachen wie Yoga und so Geschichten helfen auch, Meditationen, im Wald spazieren gehen. Was wollte ich jetzt sagen?
Also wie lernen wir denn dieses intuitive Essen?
Genau. Erster Schritt, offen dafür sein, das ist kein Hokuspokus und ganz wichtig, geduldig sein. Eine Ernährungsumstellung, man wird nicht geheilt in einem 12-Wochen-Programm. Also je nachdem, wie lange ihr eine eine Vorgeschichte habe mit Diäten oder einem unklaren Essverhalten, das dauert viele, viele Jahre, um das aufzuarbeiten. Ja. Und dann heißt es auch nicht, dass man nie wieder solche Gedanken hat. Ja. Dann kommen immer wieder in dem Moment alte Gedanken, Muster hoch oder ein schwacher Moment. Oh mein Gott, wir sind Menschen. Wie schlimm. Ja. Und, genau. Und dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, das mal mit einer Fachkraft anschauen oder mal im Internet gibt es auch gratis Webinare, dass man das gar mal kennenlernt. In meinem Buch ist es auch beschrieben. Aber im Prinzip ein ganz wichtiger Anker bei der intuitiven Ernährung ist es, jegliche Regeln Schritt für Schritt abzubauen. So diese Essenspolizei im Kopf verabschieden.
Aber ja, das ist schwierig, oder?
Das ist nicht einfach.
Weil da ist immer die Angst, na, wenn ich jetzt die Kontrolle verliere, vielleicht springt die Waage dann in irgendeine Höhe.
Absolut. Es ist total gruselig und es kann auch sein, dass man in den ersten Wochen eine Gewichtszunahme hat, weil man sich endlich erlaubt zu genießen und zu essen. Aber man kann, also der Körper will sich auch erstmal erholen von diesem ständigen Zwang und Angst und man ist irgendwo die ganze Zeit angespannt auf einer zellulären Ebene. Das ist nicht einfach. Und das nervt mich persönlich auch oft an Social Media Kanälen oder auch an Büchern oder Leuten, die darüber in der Öffentlichkeit sprechen, dass es als so eine leichte Lösung dargestellt wird. Nein, es ist harte Arbeit. Aber jeder, der schon mal in Therapie war, um Kindheitstraumen oder generell Themen aufzuarbeiten, weiß, dass auch das dauert. Das hat man nicht in 3 Sessions erledigt.
Es sind auch viele Glaubenssätze in uns, oder? Und hat man nicht immer so die Meinung im Kopf, na, wenn man quasi seine Linie halten möchte, sein Gewicht halten möchte, dann muss man diszipliniert sein. Würdest du das bestätigen?
Die Linie, nein. Gesundheit, ja. Disziplin ist, wird quasi, ja, es ist ein schmaler Grat. Disziplin ist nicht schlecht. Disziplin ist nicht unbedingt toxisch. Disziplin ist wunderbar, wenn es mich langfristig gesund, vital und lustig hält. Es ist wichtig, dass mein Vater mit 68 zum Beispiel Disziplin bei seinen Spaziergängen und seinen Beinübungen macht, damit der in 10, 15 Jahren kein Pflegefall ist und trotzdem alleine aufs Klo gehen kann. Da ist Disziplin gefragt. Es ist Disziplin gefragt, dass ich jeden Tag meine Zähne putze, weil Zähne sind teuer. Es ist Disziplin gefragt, dass ich nicht jeden Abend einen Gin Tonic trinke, weil das geht heute nicht. Wir sehen hier ein Muster, gell?
Du hast übrigens einen Seelenverwandten da hinten, darf ich vorstellen, den David Bauer.
Disziplin ist ein Geschenk. Aber die Frage ist, woher kommt diese Disziplin und wofür bin ich diszipliniert oder für wen? Wenn ich diszipliniert sein will, um einem gewissen Schönheitsideal zu entsprechen oder weil ich glaube, mein Selbstwert, ich sei ein wertvollerer, liebenswerterer Mensch mit einer gewissen Kleidergröße, dann ist es ein Problem.
Jetzt hast du schon dieses Vergleichen ein bisschen angesprochen. Gibt ja auch diesen Spruch, Vergleichen ist der Anfang vom Unglücklichsein. Jetzt ist aber das in unserer Social-Media-Welt sehr, sehr schwierig, dass man sich nicht vergleicht. Hast du da einen Tipp, wie man dieses Vergleichen loslässt?
Also mir persönlich hilft es sehr, mit anderen Frauen und auch Männern darüber zu sprechen, ganz offen, und über dieses Schamgefühl zu sprechen. Für mich ist es immer so, sobald es im Raum ist und ich merke, es betrifft uns eh alle, ist es schon leichter. Irgendwo ist es ist total schwer, in dieses Vergleichen nicht reinzukippen. Das ist auch bei mir in der Selbstständigkeit so, wenn man mal schwächere Wochen hat oder es einem psychisch nicht so gut geht, wegen dem Wetter zum Beispiel, dann kommt man schneller mal ins Vergleichen rein oder man vergleicht, wie was vor 10 Jahren war oder mit dem Ex-Partner oder dies, das, whatever. Das ist etwas, das fällt den meisten Menschen sehr, sehr schwer. Aber in erster Linie muss man ein bisschen rauszoomen. Also ich versuche das immer bildlich zu sehen. Ich versuche mich quasi von außen zu betrachten und frage mich dann, worum es hier eigentlich geht. Ja, kann ich mir von dem Vergleichen was kaufen? Was bringt es mir quasi? Und in diesem Gespräch, eventuell auch mit einer Fachkraft, ist es wichtig herauszufinden, woher dieser Mangel eigentlich kommt. Und das hat halt auch einfach sehr, sehr tiefe Wurzeln. Und deswegen ist es auch wichtig, das alles auch sehr ganzheitlich anzugehen. Also wenn man ein Thema mit der Ernährung hat, ist es wirklich wichtig, das von allen Seiten anzuschauen. Also eine Ernährungsberaterin oder ein Personal Trainer wird das nicht alleine richten können. Ja. Und dem muss man sich halt stellen wollen. Das ist halt auch nicht immer sehr bequem. Ja.
Du hast dein Buch ja auch interaktiv gestaltet, also es sind Fragen drinnen, wo man sich selbst reflektieren kann. Eine der Fragen ist, was wünschst du dir von deinem Zukunfts-Ich? Wer ist dein Zukunfts-Ich, wenn du dir das ohne Einschränkung erträumen dürftest? Jetzt frage ich dich, liebe Holly, hast du dein Zukunfts-Ich, das du dir am Anfang deiner Reise quasi erträumt hast, schon erreicht?
Nein. Nein. Ich glaube auch nicht, dass man etwas ultimativ zu 100% erreicht, weil man sich ja auch immer weiterentwickelt, man kommt auf neue Sachen drauf. Plötzlich sind Dinge nicht ganz so wichtig wie vor ein paar Jahren. Aber eine Sache, wo ich aktiv dran arbeite, ist Kontrolle loslassen. Und dieses Zerdenken von gewissen Dingen, wie etwas sein könnte. Ich glaube, wenn man in der Kindheit und Jugend sehr früh sehr selbstständig werden musste und sich um alles kümmern musste, ist das einfach so ein innerer Antrieb, alles unter Kontrolle zu haben und so. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Control-Freak war, vielleicht vor 7 Jahren, ein bisschen mehr. Aber ich bin auf jeden Fall viel, viel weiter als zum Beispiel vor 5 Jahren. Also in Bezug auf Sachen nicht so ernst nehmen, entspannt sein. Ich merke es auch hier so im beruflichen Kontext. Ich vertraue mir. Ich vertraue mir, dass ich das gut hinkriege, auch wenn ich mich nicht stundenlang darauf vorbereite. Ja.
Und das intuitive Essen, das beherrschst du jetzt wirklich schon richtig gut? Oder du hast gesagt, du hast nicht mal das Gefühl, dass du irgendwann mal zu viel isst, sondern das ist jetzt schon intuitiv bei dir.
Ja, und es kommen auch neue Ebenen dazu. Also es wird immer deutlicher, wenn ich Lebensmittel in der Hand halte oder beim Einkaufen bin oder mich einfach frage, so, was würde jetzt dem Körper richtig gut tun? Und es findet wie so ein innerer Dialog statt. So, ist es mein Kopf? Ist es mein Körper? Was spricht hier mit? Und es kommen dann immer wieder alte Glaubenssätze hoch, aber die werden halt nicht so beachtet oder die werden dann hinterfragt. Ja, oder herausgefordert. Also ich will mich wirklich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist alles perfekt, weit davon entfernt. Der November ist für mich ein zacher Monat, meine Mutter hat Geburtstag, es ist grau, es ist kalt, irgendwie viele negative Nachrichten. Da habe ich mich schon dabei erwischt, wo Comfort Food einfach attraktiver war. Aber der Unterschied zu früher ist, ich hack's ab. Dann habe ich heute an dem Tag nicht so gut gegessen.
Du hast kein schlechtes Gewissen.
Nein, und das ist der springende Punkt. Genuss und schlechtes Gewissen passen nicht gemeinsam in einen Raum. Das muss einem bewusst sein. Man kann sich nichts gönnen, wenn man dann auch ein schlechtes Gewissen hat.
Achtsamkeit spielt ganz eine große Rolle beim intuitiven Essen. Das erklärst du auch sehr, sehr schön in deinem Buch. Also das kann man wirklich Schritt für Schritt lernen. Kannst du uns aber jetzt für den Hauptgang, der jetzt gleich serviert wird, ein paar Tipps mitgeben? Wie können wir denn diesen so achtsam wie möglich genießen?
Ja, so ganz spontan fällt mir ein. Damit euer Magen, eure Verdauung, euer Körper und auch alle Sinne das Essen annehmen können, ist es wichtig, dass wir entspannt sind. Also wenn euer Teller dann angekommen ist, nützt eine Minute am besten, um einfach tief durch die Nase ein- und auszuatmen, um euer Nervensystem, das für die Verdauung und dieses Aufnehmen zuständig ist, der parasympathische Anteil des Nervensystems. Und dann würde ich euch einladen, dass ihr gemeinsam auch über dieses Esserlebnis sprecht. Also aktiviert all eure Sinne. Wie riecht es? Wie fühlt sich das im Mund an? Wie schmeckt es? Wie schmeckt es euch jeweils? Und legt es immer wieder nach jedem Bissen das Besteck nieder und genießt es einfach. Und gibt eurem Körper einfach auch die Gelegenheit, mit euch zu sprechen, ob es jetzt passt, ob die Portion in Ordnung ist, ob ihr mehr, ob ihr weniger braucht. Lasst euch Zeit. Wir haben so viele wunderschöne Sinne bekommen, aus einem bestimmten Grund. Also genießt es und generell auch für daheim. Lasst euch Zeit. Wenn ihr nur 5 Minuten für eine Mahlzeit habt, dann genießt diese 5 Minuten. Wenn ihr deswegen nur die Hälfte eurer Portion schafft, dann ist es so, dann könnt ihr das auch später weiter essen. Aber fährt's nicht über den Körper drüber. Wir haben alle mehr als genug Essen den ganzen Tag. Wenn wir etwas nicht sofort aufessen können, so lernt der Körper quasi wieder, also so lernt ihr, auf den Körper zu vertrauen und quasi das Nervensystem vertraut euch wieder. Ja? Also schaut mal, wie das funktioniert. Könnt ihr mir später berichten, wie das war.
Und dann könnt ihr auch wirklich probieren, ob die Pasta al dente ist, weil eigentlich, also an uns kann es nicht liegen, wir sind super in der Zeit und sie haben das Stichwort bekommen. Jetzt kriegt ihr dann gleich den Hauptgang und vielleicht erinnert euch dran, ihr könnt auch noch eure Fragen auf die Zettel schreiben, die sammeln wir nämlich jetzt dann gleich ein. Die bekommst du dann im zweiten Teil des Interviews gestellt. Also jetzt mal guten Appetit. kommen wir mal zu euren Fragen. Holly, wie stehst du zu vegetarischer bzw. veganer Ernährung? Wir haben drinnen vorher gerade gesprochen, du hast erzählt, du warst lange Vegetarierin, jetzt hast du dir aber das Fleisch bestellt. Mhm. Das heißt, wie stehst du jetzt zu diesen Ernährungsformen?
Ich stehe weder gut noch schlecht zu irgendeiner Ernährungsform, vorausgesetzt, man kann mit dieser Ernährungsform alle körperlichen und seelischen Bedürfnisse erfüllen. Also vegetarisch, vegan, ich finde die vegane Ernährung total spannend, weil man sehr viel dazulernt, kreativer mit der pflanzlichen Küche umzugehen. Ich habe mich phasenweise auch streng vegan ernährt, fand die Phase eben auch sehr spannend. Aber es gibt einen Grund, warum ich zum Beispiel öffentlich jetzt nicht sehr viel über meine Ernährungsform spreche, weil ich nicht möchte, dass meine Ernährungsform zu meiner Persönlichkeit oder Identität wird. Weil ich bin einfach viel spannender als das, was ich esse. Aber es kommt halt immer darauf an, wie du die Ernährung gestaltest und warum. Ja? Für mich war das Vegane ein gewisser ethischer Druck. Beim Vegetarischen waren es gemischte Sachen und mittlerweile auch durch viele Jahre Erfahrung und Reflexion weiß ich, dass man mit jeder Ernährung eine ausgewogene und sinnvolle Form schaffen kann. Für manche braucht es ein bisschen mehr Arbeit und Theorie. Vegan zum Beispiel muss man sich ein bisschen mehr reinlesen, aber es ist alles möglich.
Die nächste Frage, wie komme ich vom Essen aus Langeweile los?
Langeweile ist eine Emotion, die quasi unausgedrückte Kreativität bedeutet. Also die Frage ist, was bringt mich zur Langeweile? In welchem Setting ist es? Welche Gefühle will ich eigentlich damit unterdrücken? Das erste ist natürlich, sich damit auseinandersetzen und damit Frieden schließen und sich quasi dafür, also quasi sagen, es ist okay, ich verzeihe dir, es ist nicht so schlimm. Aber man muss halt da wieder an die Ursachen gehen. Also was macht mir denn generell Freude? Ich bin mir sicher, du hast Hobbys, es sind vielleicht Gespräche, die dir fehlen. Langeweile kommt halt oft aus einem Mangel von anderen Dingen und nicht, weil man nicht weiß, was zu tun ist. Es gibt immer was zu tun. Und da muss man ein bisschen an die Ursachen gehen. Mal wieder.
Welche Ernährung ist in den Wechseljahren empfehlenswert?
Grundsätzlich durch diese hormonellen Veränderungen ist auch mit unser Nervensystem stark beeinflusst und ich bin noch von den Wechseljahren entfernt, aber ich spreche es mal für das Frauenkollektiv in der Altersgruppe oder dieser Lebensphase. Der Körper ist empfindlicher, was den Blutzuckerspiegel angeht und den Zuckerstoffwechsel. Daher ist es ganz, ganz wichtig, dass die Ernährung besonders ballaststoffreich und proteinreich ist. Ja, das heißt, viele Pflanzenfasern einbauen, auch so Geschichten wie vorgekochte Kartoffeln sind super für die Darmgesundheit und auf keinen Fall auf hochwertige Fette vergessen. Fette sind ganz wichtige Bausteine für unsere Hormone, aber auch für unsere Nervenzellen, unsere Gefäße. Und es ist ganz wichtig, dass wir in der Lebensphase eben auf dieses unachtsame Naschen aufpassen. Und die mediterrane Ernährungsform ist da eigentlich ein ganz gutes Vorbild. Also sehr naturbelassene Ernährung, ballaststoffreich, hochwertige Proteinquellen, Querbeet, Eier, auch ganz, ganz toll. Also super Menopause-Frühstück wären zum Beispiel ein Omelett oder Spiegeleier mit Gemüse, ein bisschen Avocado oder Oliven, wenn man kein Avocado mag. Und dazu ein Obst der Wahl, wie zum Beispiel Beeren oder ein aufgeschnittener Apfel oder am besten was saisonal ist, damit der Körper einfach gleich von der Früh weg eine schöne Stabilität genießen kann.
Dann die Frage, ich befürchte, meine Portionen sind zwar gesund, aber zu groß. Also ich gestalte sie zwar gesund, aber zu groß. Wie bemerke ich das?
Schritt Nummer 1 ist das, was wir vorhin besprochen haben, dass ich mir vor einer Mahlzeit 1 bis 3 Minuten Zeit lasse, um mal anzukommen im Körper. Tief durch die Nase ein- und ausatmen, ankommen, wenn gegessen wird, wird gegessen. Langsam essen, mehr kauen und dann, das könnt ihr einfach mal ausprobieren, wenn ihr circa 3/4 oder 2/3 der Speise, der Portion aufgegessen habt, legt einmal kurz das Besteck weg und macht sie mal für ein paar Minuten Pause. 3 Minuten, wie auch immer. Und schaut mal, wie sich das anfühlt. Wenn ihr weiterhin Appetit und Hunger habt, wenn das Essen nach wie vor attraktiv ist und ihr die ganzen Punkte davor beachtet habt, dann könnt ihr ruhig weiter essen. Es kann aber sein, dass ihr dann noch 3/4 merkt, ich würde es jetzt eigentlich nur aufessen, damit mein Teller leer ist. Oder keine Ahnung, warum auch immer. damit ich es nicht wegschmeißen muss oder ich will es nicht aufheben. Das ist ein Zeichen dafür, dass euer Körper euch sagt, hey, es passt, ist es später, ihr könnt Reste immer aufheben. Das ist halt die intuitive Art und Weise, den Körper entscheiden zu lassen. Euer Hirn und euer Magen kommuniziert miteinander und es braucht rund 15 bis 20 Minuten, ne, bis die Sättigungssignale wirklich angekommen sind. Und wenn man schnell, schnell in 5 bis 10 Minuten sich alles reinfetzt, dann geht sich das nicht aus, gell? Deswegen lasst euch Zeit beim Essen. Wir müssen heute nirgendwo so schnell hin. Dafür sollte Zeit sein.
Also dieses, wie man isst, ist offenbar mindestens so wichtig als was man isst. Und du hast vorhin auch erzählt, beim Coaching machst du sogar anfangs so, dass du zu den Leuten sagst, es ist völlig egal, was ihr esst. Hauptsache, ihr macht es bewusst, achtsam.
Schritt 1 ist immer, ich schaue mir die Basics an. Also wie ist die Ernährungskompetenz? Ist euch bewusst, was mein Körper braucht, wie der Stoffwechsel funktioniert, wie die Organe funktionieren? Wir machen diese ganzen Mythen, schauen wir uns an. Und wenn ich davon ausgehe, dass eure Ernährungskompetenzen passen, dass die Basics stimmen, dann geht es um dieses Essverhalten. Weil quasi schon klar ist, was euch gut tun würde und das Gestalten der Mahlzeiten klappt schon besser, dann sage ich wirklich, ich vertraue da, gestalte deine Mahlzeiten, wir schauen uns wirklich mal an, wie sich das anfühlt. Ja.
Die nächste Frage, inwiefern wirkt Cortisol sich auf den Körper, Geist, die Gesundheit aus?
Cortisol ist ein wahnsinnig wichtiges Hormon. Ja, es ist ein Stresshormon. Cortisol ist quasi dafür, können wir dafür bedanken, dass wir in der Früh munter werden. Also wir haben in der Früh einen natürlichen Cortisolanstieg. Deswegen wird ja auch oft empfohlen, dass man mit dem ersten Kaffee auf nüchternem Magen ein bisschen wartet. Weil der kann in kleinen Schüben das nochmal ein bisschen anfeuern. Ist aber mittlerweile auch schon widerlegt worden, dass es so dramatisch ist. Also wenn man gerne gleich erstmal in Ruhe einen Kaffee trinkt, ich bin so eine Kandidatin, dann wird es euch nicht aus der Bahn werfen. Ja, wenn ihr den ganzen Vormittag über nur 5 Kaffee trinkt, dann ein anderes Thema. Aber Cortisol im hohen Ausmaß, also zu hohe Stresshormone, kann zu verstärkten Wassereinlagerungen führen, kann zu generell innerer Unruhe führen. Das hat auch einen Einfluss auf unser Nervensystem. Und hat auch eine Wechselwirkung mit unserem Insulin- und Östrogenstoffwechsel. Ja, und das hat einen Einfluss auf unsere Hormone, wie unser Blutzuckerspiegel im Verlauf und so weiter beeinflusst wird.
Wie soll, kann man sich während Krankheiten ernähren? Also was unterstützt Heilungsprozesse?
Es gibt unterschiedliche Krankheitsverläufe. Es gibt ja eher zerrende Erkrankungen, wo man merkt, die Hühnersuppe und Nahrung, Haferbrei tut mir gut. Und dann gibt es Krankheitsverläufe, wo man merkt, null Appetit. Ich will eigentlich eher gerade nur fasten und Tee trinken, Gemüsebrühe trinken oder Knochenbrühe trinken. Das kommt drauf an. Aber grundsätzlich, das Wichtigste, was du machen kannst, ist viel Flüssigkeit zuführen. Und viel Schlaf. Das ist einmal Nummer 1, weil im Schlaf richtet das der Körper in Ruhe mit allen anderen Helferlein. Grundsätzlich nie verkehrt ist es, immunstimulierende Stoffe einzusetzen, wie zum Beispiel Zwiebel, Knoblauch, Ingwer, Kurkuma, solche Geschichten, auch Cayennepfeffer. Ich mache mir im Winter immer so Immunbomben, nenne ich das. Besteht aus geriebenem Ingwer, Zitronensaft, geriebenem Kurkuma und Cayennepfeffer. Daraus mache ich so eine Art Smoothie und friere das ein und tue es mit heißem Wasser dann aufkochen, ein bisschen Honig abschmecken. Aber in der Regel kommt es mir auf die Erkrankung an. Meistens wird der Körper einfach Ruhe, um in der Ruhe zu arbeiten. Aber man spürt es, wenn man einen Hunger hat und sich schwach fühlt, kann man so ein bisschen gucken, wie es einem mit einer Suppe geht. Aber ja, wichtig ist, dass man dann auch die medikamentöse Begleitung bekommt, je nachdem, was los ist.
Jetzt heißt dein Buch Genug gefastet und da kommt jetzt die Frage, wie steht Holly zu Heilfasten?
Genau, also in meiner Einleitung sage ich schon auch dazu, dass ich das klar abgrenze von traditionellen oder uralten Heilverfahren. Also ich habe auch eine Ausbildung für Fastenbegleitung und Heilfasten, weil das einfach gezielt eingesetzt eine erstens sehr schöne, spannende Erfahrung sein kann. Und im Heilfasten wird der Körper einfach auch unterstützt, gewisse Prozesse zu stimulieren. Aber sowas wie Heilfasten, Basenfasten sollte man auf jeden Fall immer gleich in einem Kursetting machen. Es gibt da wunderschöne Kurhäuser in Österreich. Ich kann euch das Marienkron empfehlen. Das ist ganz toll. Da war ich ja mal vor ein paar Jahren das Testen. Aber halt immer unter ärztlicher Begleitung, weil jeder Mensch auf diese auf diese Kur unterschiedlich anspricht. Ja, je nachdem Blutdruck, wie man beieinander ist. Ich als sehr schlanke Person würde sowas einfach nicht regelmäßig machen, brauche ich auch nicht, weil einfach mein Körper andere Reserven zur Verfügung hat und mein Blutdruck sehr niedrig ist. Aber grundsätzlich, es gibt einen Grund, warum Heilfasten oder Fastenformen in dieser Form seit Jahrtausenden existieren.
Die letzte Frage bezieht sich jetzt nicht auf die Fastenzeit. Und die kommt jetzt von David, das weiß ich, ohne dass ich jetzt seine Schrift erkenne, es liegt eher am Inhalt. Gin ist ja eigentlich Medizin, oder?
Gin wird aus der Wacholderbeere hergestellt. Meine Oma ist 93 geworden, hat jeden Tag ein kleines Gin Tonic getrunken, also.
Gut.
Hör ich das dran?
Klatscht jetzt nur einer. Ich würde sagen, wir servieren dir jetzt da zum Büchertisch einen Gin. David, die Verantwortung übernimmst du jetzt. Und jeder, der Lust hat, kann jetzt vor dem Dessert, während des Desserts, gerne zur Holly nach hinten kommen und sich das Buch signieren lassen. Du bist noch ein bisschen da.
Ich bin nur da. Ich habe mich beschlossen, ich bleibe in Linz über Nacht.
Weil es so schön ist da, oder?
Ja, und auch, weil erstens die Herfahrt im Auto war ich schon müde und dachte mir so, ma, das muss nicht sein. Und witzigerweise eine meiner besten Freundinnen, ihre Mama lebt in Linz in der Goethestraße.
Das heißt, du kannst heute zu Fuß heimgehen.
Ich kann mein Auto da lassen, deswegen geht sicher Gin aus. Ja.
Sehr gut. Also danke euch jetzt mal. Also danke dir vor allem und danke euch allen fürs Zuhören, fürs Dasein. Bleibt's noch da. Es kommt ja erst das Dessert oder der Gin, was immer ihr euch bestellt. Dankeschön.
Beides bitte.
Perfekt. Danke.